Ich wünsche uns allen, dass Gott jedem von uns etwas aufs Herz legt, was heute wichtig ist. Dass wir wachsen im Glauben, wie ich es eben schon gebetet habe, dass wir jetzt hören und verstehen, was Gott uns durch seinen Heiligen Geist sagen möchte. Amen. Titel der Predigt ist die krasseste WG, die krasseste Wohngemeinschaft aller Zeiten. Ihr habt es eben gehört, Apostelgeschichte 4 klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Da steht, die erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Das alleine ist schon wünschenswert, ne? Stellt euch das mal vor, wir wären ein Herz und eine Seele. Manchmal gibt es eben doch Reibereien, auch bei uns in der Gemeinde, aber da am Anfang zumindest hat es geklappt. Wünschenswert. Niemand sagte von seinem Besitz, das gehört nur mir, meins, 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 sagte keiner. Sie teilten, was sie hatten. Die Apostel erzählten mit großer Kraft von der Auferstehung Jesu und Gottes Gnade lag sichtbar auf ihnen. Keiner musste Not leiden, keiner musste hungern. Wer Häuser oder Äcker hatte, hat es verkauft und brachte es in den gemeinsamen Topf. Und aus dem gemeinsamen Topf wurden dann alle bedient. Keiner musste Not leiden, jeder hatte das, was er braucht. Das ist schon stark, das ist schon fast vorbildlich. Deswegen eben die krasseste WG aller Zeiten. Nicht, weil sie in einem Haus oder einem Gelände zusammen wohnten, sondern weil sie begriffen hatten, als Christen gehören wir zusammen. Durch Jesus sind wir nicht nur mehr einzelne fromme Menschen, die wir hier sitzen, auch im Gottesdienst, sondern wir sind Familie Gottes. Deswegen hat man sich ja in alten Zeiten, manche tun das immer noch mit mir, mit Bruder Gommlich angesprochen und Schwester Ölkers, weil man eben dadurch verdeutlichen wollte, dass wir eine Familie sind. Das klingt heute komisch, aber der Gedanke ist der richtige. Wir sind eine Familie, die wir an Jesus Christus glauben. Der eine mag vielleicht schon ein bisschen weiter sein im Glauben, anderer fängt gerade erst an und trotzdem gehören wir zusammen. Und da merkt man eben, wo Jesus Christus das Herz regiert, wird aus meins plötzlich unser. Und es geht nicht um Geld, das steht nicht an erster Stelle. Man könnte jetzt denken, oh Mann, jetzt müssen wir alle unsere Häuser verkaufen, unser Auto verkaufen und werfen alles hier in den Topf, schön auf den Altar. Und dann leben wir, solange das Geld reicht, zusammen hier in der Gemeinde. Das ist nicht das Wichtigste. Es geht darum, dass Jesus unser Herz und unser Denken verändert. Vorher fragen wir als Menschen immer gerne, was gehört mir? Was steht mir zu? Was habe ich verdient? Was kriege ich? Ihr kennt das, das ist in unserer Gesellschaft so, ich, ich, ich und nochmal ich. Das ist das, wie die Welt denkt. Aber wenn Jesus das Herz berührt, wir merken, dass er lebt, am Kreuz für uns gestorben ist, entstehen neue Fragen. Fragen wie, wem kann ich helfen? Wo braucht jemand Trost? Was hat Gott mir anvertraut, damit es auch anderen dient? Das ist Gemeinde nach dem Herzen Jesu. Das will Jesus haben. Also dreht es um, dieses Ich-Denken, Egoismus, und macht es zu einer Familienangelegenheit. Es ist ja auch ein schönes Denken, wenn man sagt, ich treffe heute meine Großfamilie hier im Gottesdienst oder vor dem Bildschirm. Wir kommen heute alle zusammen. Guckt euch mal um. Deine Familie. Vereint durch Jesus Christus. Und wie das so ist in der Familie, manche Nase gefällt einem nicht, der andere hat Haare, der andere keine mehr, der andere ist jung, der andere ist alt. Und trotzdem gehört man zusammen, wie in der Familie. Familie, so heißt es ja oft, sucht man sich nicht aus. Und Jesus bringt auch Menschen hier zusammen, die wir uns nicht aussuchen können. Deswegen haben wir manchmal Obdachlose hier, denen es nicht gut geht. Dabei haben wir dann auch Leute, denen es gut geht. Und wir haben junge, alte, gebildete, Ausbildung, Studium. Hier kommen sie alle zusammen und sind doch eine Familie und alle gleich. Keiner ist besser als der andere. Eine Familie. Keine perfekte Organisation, kein religiöser Club, kein Verein mit frommem Anstrich, sondern hier kommen wir zusammen, die wir sagen, Jesus ist für mich um meine Schuld, meine Sünde gestorben. Er hat mich gerettet, er hat mich frei gemacht. Aber dann kommt der zweite Gedanke. Das erste ist schon ich. Jesus hat mich befreit und freigemacht. Und dann stelle ich fest, hey, ich bin ja nicht der Einzige, den Jesus freigemacht hat. Ich bin nicht der Einzige, den Jesus gerettet hat. Da gibt es ja noch andere. Und in diese Familie bin ich hineingestellt. Deswegen kann es nicht sein, dass ich als Christ für mich alleine meinen Glauben in meinem stillen Kämmerchen lebe, in meiner Wohnung und sage, die anderen brauche ich nicht. Die anderen vereinen mich, ergänzen mich, machen mich selber zu einem wertvollen Familienmitglied, bauen mich selber auf. Familie bedeutet, ich sehe den anderen. Ich höre nicht nur seine Worte, sondern auch seine Not. Seine Freuden teile ich mit ihm. Ich bin froh, wenn der andere etwas Gutes hat, freue ich mich mit. Und wenn er weint und traurig ist, nicht mehr weiter weiß, dann weine ich mit und teile die Not mit ihm. Ich frage nicht nur, wie geht's, und höre dann eigentlich gar nicht mehr richtig zu, sondern ich frage, wie geht's, und wenn dann was Schweres kommt und jemand sagt, mir geht's gar nicht gut, dann bleibe ich stehen und höre trotzdem zu und versuche, ihm aufzubauen oder sie. Das ist ein großes Vorbild, was wir hier kriegen von dieser ersten Gemeinde, dass sie merken, wir gehören zusammen, eine Familie. Niemand sollte durch das Raster fallen. Die Mitte war nicht das Teil, sondern der auferstandene Jesus. Das ist ein super wichtiger Gedanke, den ihr bitte bei dieser Geschichte auch mitnehmt. Es geht nicht darum, dass man teilt. Es geht nicht darum, dass man einfach nur so kuschelt, zusammenkuschelt und Zeit verbringt, sondern es geht darum, dass Jesus Christus uns vereint, uns zusammenbringt, uns zu einer Familie macht. Der auferstandene Jesus steht in der Mitte auch der ersten Gemeinde, genauso wie er in jeder Gemeinde stehen sollte und hoffentlich auch bei uns steht. Er ist der, der uns vereint. Die erste Gemeinde war nicht so stark, weil sie sozial engagiert war. Sie war sozial stark, weil Jesus lebendig in ihrer Mitte war, das Fundament der Gemeinde war. Und deswegen taugt diese erste Gemeinde, sie wird meistens immer als Beispiel dafür herangezogen, für Kommunismus oder für Hippie-Kommunitäten, die es so gab früher, die erste Gemeinde taugt dafür nicht, weil weder im Kommunismus noch bei den Hippies steht Jesus Christus in der Mitte. Das ist der Unterschied. Das ist kein Kommunismus, weil wir beten Jesus Christus an und deswegen sind wir sozial engagiert, helfen den Armen und teilen, was wir haben. Also immer Jesus Christus ist in der Mitte. Man kann ja auch teilen ohne Jesus. Man kann freundlich sein ohne Jesus. Man kann Spenden sammeln ohne Jesus. Aber diese Menschen der ersten Gemeinde in Jerusalem hatten erlebt, dass Jesus Christus lebt, dass Schuld vergeben werden kann, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass Gott Menschen heilt und neu macht. Und wer das glaubt, der klammert sich nicht mehr so verzweifelt an allem fest. Denn wenn Jesus lebt, dann ist mein Besitz nicht mein Retter. Dann ist mein Konto nicht meine Sicherheit. Dann ist mein Haus nicht mein Himmel. Dann ist mein Ansehen, meine Karriere nicht mein Gott. Dann kann ich loslassen. Dann bin ich frei von diesen weltlichen Gedanken. Ich muss haben, ich muss alles mitmachen. Ich bin frei. Nicht gezwungen, nicht mit Druck, sondern komplett frei. Der Sohn, sagt Johannes in einem seiner Briefe, mach dich richtig frei. Frei zu tun und zu lassen, was du willst. Aber wer Jesus eben kennt und angenommen hat, der weiß, was wichtig und richtig ist und tut es. Und ich weiß, das ist ein Lernprozess. Man wird nicht Christ und sagt, oh, hab's verstanden, ich teile und bin für andere da, gehe regelmäßig in Gottesdienst, das ist meine Familie. Das sind alle Schritte im Glauben, die wir gehen. Der eine braucht länger dafür, 20, 30 Jahre. Der eine versteht sofort den einen Punkt, vergisst den anderen aber. Und so sind wir gemeinsam unterwegs, auch zu lernen. Auch dafür ist Familie da. Man wird nicht als Christ geboren und hat gleich 100% Wissen und lebt den Glauben schon 100%, sondern jeder von uns lebt den Glauben und lernt und wächst. Und irgendwann sind wir vielleicht, wenn wir Glück haben, Ende unseres Lebens bei 60%. Vollkommen wird keiner von uns in dieser Welt. Erst wenn wir vor Jesus stehen, haben wir alles begriffen und verstehen, alles, was gemeint ist. Und dann ein Beispiel. Eigentlich heißt er Josef, finde ich ja so klasse, wenn er eben aufgepasst hat bei der Lesung. Eigentlich heißt der Mann Josef. Aber die Apostel, das sind ja die Jünger, haben ihm einen Spitznamen verpasst. Barnabas. Und Barnabas heißt der, der Trost spendet. Sohn des Trostes, Sohn der Ermutigung. Und das war er wahrscheinlich in der Gemeinde. Er verkauft zwar seinen Acker und gibt das ganze Geld in den Topf der Gemeinde, aber anhand des Spitznamens weiß man, der war in der Gemeinde unterwegs, hat geguckt, wem kann ich Trost spenden? Für wen kann ich etwas tun? Für wen kann ich beten? Wer braucht was zu essen? Wer braucht Kleidung? Der muss dermaßen auffällig rumgegangen sein in der Gemeinde, dass die Apostel gesagt haben, dem verpassen wir den Spitznamen Sohn des Trostes, Barnabas. Und das wäre doch klasse, wenn jeder von uns, je nachdem, wie er sich hier in der Gemeinde engagiert, einen Spitznamen kriegt. Mr. Geige zum Beispiel. Das wäre doch lustig. Und so könnten wir gemeinsam Familie sein. Das macht man ja auch in der Familie. Ne? Man gibt sich Spitznamen. Davon lebt Gemeinde, dass man eben auch Freude zusammen hat und Spaß zusammen hat und sich eben gegenseitig sieht und füreinander sich einsetzt. Es geht nicht nur um Predigen, es geht nicht nur um Sitzungen, es geht nicht nur um Pläne schmieden wie im KV, sondern es geht um Menschen, die so werden wie Barnabas, die sich engagieren, die den anderen im Blick haben und Trost spenden. Barnabas war offensichtlich ein Mensch, der selbst durch Jesus getröstet wurde und diesen Trost weitergab. Ein Mensch, der selbst durch Jesus gestärkt wurde, diese Kraft weitergab an andere. Der Pastor, der uns getraut hat, meine Frau und mich, die gerade nicht da, da sitzt, wunderbar. Ich dachte, wäre weg. Professor Dr. Dr. Martin Tamke ist inzwischen leider schon verstorben, aber der erzählte, als Student war er auch in Göttingen bei der Uni und ihm ging es richtig dreckig gesundheitlich. Er kam aus ganz armseligen Verhältnissen. Und dann besuchte er einen Professor und klagte ihm das Leid und er betete für ihn sogar noch. Und dann erzählte er an der Tür, drückte er ihm einfach 100 D-Mark in die Hand. Und er sagte, das ist helfen. Beten und dann aber den Menschen nicht alleine lassen, nicht nur mit Gebet, sondern auch praktisch helfen. Ein 100er mitgeben oder was zu essen am Kirchencafé oder teilen, was man hat. Und das fand ich so eine Geschichte, die passte dazu. So geht das. Wenn man nicht nur auf fromm tut, sondern das auch lebt, woran man glaubt, wie Jesus das vorgelebt hat. Beten ist gut, versteht mich richtig, aber dann auch noch praktisch zu helfen, ist die beste Kombination. Du kannst nicht sagen, du frierst, ich bete jetzt dafür, dass dir warm wird und ihn danach einfach vor die Tür schicken. Jakobus hat so eine Stelle, könnte man nachlesen. An Jesus glauben heißt nicht nur theoretisieren, sondern praktisch den Glauben leben und umsetzen, trösten und stärken, teilen und geben. Und, das finde ich dann auch wieder gut zu wissen, die erste Gemeinde war kein Paradies. Es fing vielleicht an mit dem Vers, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Kapitel später kommt eine der fiesesten Geschichten im Neuen Testament, wie ich finde, kommt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Die hatten nämlich auch einen Acker und haben ihn auch verkauft und sagten auch, als sie das Geld in den Topf legten, das ist alles. Petrus fragte nochmal nach, stimmt das auch, ist das wirklich alles? Und sie sagten, ja, es ist alles. In Wahrheit hatten sie sich für sich selber etwas zur Seite getan und haben vor den Aposteln richtig fett gelogen. Und dann steht in der Bibel nur, und sie kippten um und gaben den Geist auf. Das ist eine Hammergeschichte. Also es ist eine der heftigsten Geschichten und soll uns wohl ermahnen, nicht zu lügen. Sonst könnten wir alle einfach so umkippen. Nein, es geht darum, dass sie so getan haben, als ob sie großzügig wären, fromm wären und alles reintun. Petrus sagt es doch noch selber, es ist doch euer Acker, macht doch mit dem Acker, was ihr wollt. Ihr habt alle Freiheiten. Nur dann sagt doch, dass wir einen Teil für uns behalten haben. Und den Teil, drei Viertel meinetwegen, geben wir in den Topf, ein Viertel behalte ich. Wieso sagt ihr das denn nicht? Wieso tut ihr so fromm und tut so, als ob ihr die großzügigsten der Welt seid? Das ist das Problem. Eine Gemeinde, Familie lebt, wenn Wahrheit im Mittelpunkt steht. Und das ist eben Jesus Christus. Er ist Licht, er ist Wahrheit, er ist Weg, er ist Leben. Und wenn Jesus in der Mitte steht, gibt es Wahrheit. Und wie gesagt, wir sind zur Freiheit durch Christus entlassen worden. Wir sind total frei. Wir brauchen keine frommen Masken schmieden und nicht so tun, als ob wir nirgendwo irgendwo Fragen hätten mehr oder Zweifel zugeben. Und wenn jemand sagt, ja, ich tue eben nur 1 Euro oder manchmal nur 1 Knopf in die Kollekte, dann ist das ehrlich. Aber tut nicht so, als ob ihr immer 1.000 Euro spendet. Wäre schön, wenn. Aber wenn nicht, gebt es ruhig zu. So eine Familie lebt von der Wahrheit. Kann wieder auf die kleine Familie gehen. Wenn man sich in der Familie anlügt und betrügt, dann ist das Vertrauen irgendwann weg. Dann bricht selbst eine Familie zusammen, die eigentlich aus Blut besteht, ne, aus Genen, die zusammenkommen. Selbst die bricht dann auseinander. Erbschaft. Guckt euch an, wie viele Familien wegen Erbschaften kaputt gegangen sind. Lügen und dann wieder dieses Ich-Denken. Hananias und Sapphira machen es vor, wie es nicht geht. Und gleichzeitig beruhigt es mich, dass das eben nicht nur heile Welt war in dieser ersten Urgemeinde. Es kommen dann die typischen Sachen, die wir auch im KV haben. Irgendwann wird bei der Kollekte, bei der Armenhilfe, werden griechische Witwen benachteiligt. Und man regt sich auf, weil die Einheimischen in Jerusalem kriegen mehr anscheinend. Die griechischen Heidenchristen kriegen weniger Unterstützung. Und dann kracht es auch in der Gemeinde, warum die einen mehr kriegen, die anderen weniger. Und dann setzt man Diakone ein, die sich genau darum kümmern und eben genau aufpassen. Also, auch da gab es Probleme und es wird gelöst. Und irgendwann war die Gemeinde auch pleite. Das muss man auch dazu sagen. Die Gemeinde war pleite und Paulus, Petrus mussten bei ihren Missionseinsätzen Kollekten einsammeln für diese Gemeinde in Jerusalem, damit die nicht zugrunde gehen. Also, das kann dann doch nicht der Weg sein, dass man alles verkauft. Wahrscheinlich haben die auch nicht mehr gearbeitet. Die haben wahrscheinlich gedacht, Jesus kommt bald wieder, was soll's. Das scheint auch nicht der Weg zu sein. Die waren am Ende mit ihrer krassesten WG auch krass am Ende und pleite. Auch das muss man wissen, bevor man hier irgendwelche nostalgischen Ideen hat, so eine Gemeinde zu gründen. Es war nicht das Paradies. Das müssen wir erkennen. Wir schaffen es in dieser Welt nicht, einen Ort herzustellen, der so ist, wie wir uns den Himmel, das Paradies vorstellen. Klappt nicht. Krankheit, Schwierigkeiten, Menschen, Egoismus machen uns immer zu schaffen. Und das wird immer so sein. So ging es auch der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dann gibt es eben auch noch was. Wir sollen ja rausgehen. Jesus sagt nicht, gründet eine Gemeinde und dann kuschelt euch zusammen und dreht Däumchen und feiert zusammen, sondern geht raus in die Welt und verkündet das Evangelium. Jesus beginnt tatsächlich mit, fangt an in Jerusalem. Aber hört nicht auf da, sondern geht in die Welt, schickt Menschen, die die Botschaft weitersagen. Es dauert auch nicht lange, dann beginnt die Verfolgung der Christen in Jerusalem. Diese Urgemeinde wurde praktisch kaputt gemacht, weil sie bedroht wurde durch Menschen, auch durch Juden, durch Pharisäer, die diese Gemeinde ausrotten wollte. Und dann wurden sie verstreut. Und Gott hat aus diesem Bösen was Gutes gemacht. Dadurch, dass sie verstreut worden sind, wurde das Evangelium auf einmal gezwungenermaßen überall ringsherum verteilt und die Botschaft von Jesus verbreitete sich. Nicht nur Paulus war es, sondern alle, die zur Urgemeinde gehörten, flohen in alle Herren Länder drumherum. So, was heißt das für uns zum Schluss? Ihr müsst nicht euer Haus verkaufen, aber dass ihr eure Einstellung dreht, euer Herz vielleicht verändert, wenn ihr hier sitzt, dass ihr euch wirklich klar macht, das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie, weil die Menschen hier glauben an Jesus Christus. Das vereint uns. Sonst vereinen mich immer Vater und Mama, Papa und Mama, aber hier vereint uns Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist, für jeden persönlich, aber eben auch für uns alle zusammen. Und dann lasst uns dieser Gemeinde Menschen sein, die ehrlich sind, die frei sind, die einfach erzählen können, wie sie wirklich denken, die großzügig sind, füreinander verantwortlich, die auch gesendet sind, was zu tun, Bibelblick zu gründen oder einen Hauskreis zu gründen, rauszugehen im CCL und einzuladen. Oder eben macht mit bei Arbeitseinsätzen, kommt gleich einer, könnt ihr euch engagieren oder beim Sommerfest. Familie unterstützt sich gegenseitig, nicht nur finanziell, sondern auch mit Zeit und Einsatz und Ohr, und Zuhören und füreinander Dasein. Nicht perfekt. Keine Gemeinde ist perfekt. Das ist das Schöne an dieser Urgemeinde. Das war nicht die perfekte Gemeinde. Wir sind auch nicht perfekt. Aber dadurch merken wir, dass wir auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Dass wir ohne Jesus nichts tun können. Das ist das Wichtigste, dass jetzt niemals aus dem Auge verloren wird, dass Jesus Christus derjenige ist, der diese Gemeinde erhält und trägt und uns allen vergibt. Und wenn das so bleibt, dann können wir als Familie noch mehr zusammenwachsen, als wir es jetzt schon sind. Dann kommen wir zusammen hier im Namen Jesu und feiern gemeinsam einen Gottesdienst und sind danach vielleicht noch zusammen, tauschen uns aus. Interessiert euch füreinander. Fragt nach. Das ist das, was uns Apostelgeschichte 4 mitgeben will. Das ist das, was Jesus uns heute mitgeben will. Wir sind Familie. Amen. Wir singen das Lied, das dazu passte, das fiel mir sofort ein.